Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Heute geht es weniger um Kampfsport, sondern mehr um die Kampfkunst. Um die Kunst, das Schwert zu ziehen. Wir sprechen über Jaido. Über Jaido sagt man Meditation mit dem Schwert. Mein heutiger Gast ist Kokoshu Mairin. Das ist natürlich nicht sein richtiger Name. Er trägt den fünften Dan im Shiduin Mugai Ryo Jaido. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Über Jaido aus Koblenz.
Ja, hallo Ruben. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, schön, dass wir das Thema Jaido mal aufgreifen können.
Gerne. Ganz kurz, bevor wir über Jaido sprechen, du hast den fünften Dan. Ich denke mal, Jaido ist so eine kleine Nische, was Kampfkunst angeht, weil ich wüsste jetzt nicht hier im Ruhrgebiet, wo die nächste Jaido-Schule ist. Wie bist du zu Jaido gekommen?
Ich habe den fünften Dan und bin Shiduin. Mhm. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zurück im späteren Gespräch, was Shiduin bedeutet. Wie kommt man zu dieser Kampfkunst? Ich habe 1996 durch meinen Bruder mehr oder weniger, der schon ewig im Wing Chun Kung Fu unterwegs war, so mit den ersten in den 70ern, und der hatte einen Bekannten, der hatte eine koreanische Kampfkunstschule, und darüber bin ich dann zum Kumdo gekommen. Und das ist das Pendant zum japanischen Kendo. Im Prinzip das gleiche Prinzip, halt nur mit anderen Begriffen und so weiter. Danach habe ich dann längere Jahre eine Holzschwertschule, sag ich mal, mit dem Bokdo, mit dem japanischen, oder hier sagt man eher Bokken, besucht. Bokken, das war ein, da habe ich auch einen dritten Dan drin, eine Kashima-Stilrichtung, und bin dann im Jahr 2008 zu Mugairyu oder auf Mugairyu gestoßen, und seitdem trainiere ich Mugairyu. Meine erste Schule habe ich aufgemacht 2003. Da hatte ich natürlich auch dann Stilwechsel nachher. Und ja, bin da schon eine Weile unterwegs. Leider habe ich es noch nicht zum sechsten Dan jetzt, weil 3 Jahre Corona. Ich muss nach Japan fliegen, weil ich die Prüfung in Japan ablegen muss.
Ah, okay.
Aber vielleicht klappt es dieses Jahr. Ich bin noch guter Dinge.
Aber man merkt, das Schwert hat es dir angetan, ne?
Absolut, absolut, ja. Das ist so mein Weg. Und ich hoffe, dass ich den auch vielen mitteilen kann, vielen Schülern von mir. Ich glaube, es sind jetzt an die 50 Schüler, die ich habe bei mir in der Schule. Ja, und mittlerweile durch Online-Trainings auch mittlerweile weltweit Schüler bei mir im Unterricht.
Du hattest jetzt gerade Shiduin gesagt. Erklär mal kurz, was ist Shiduin?
Shiduin bekommt man bei uns verliehen, oder kann man ab dem fünften Dan verliehen bekommen, und man kann dann die geheimen Kata der Schule lernen.
Die geheimen Kata der Schule.
Ja, das sind Okuden Naiden Kata, nennen die sich. Es gibt die Naiden, die Tötenden, und die Okuden, die nicht tötenden Kata.
Und das heißt, ich sage jetzt mal ganz plump, mit dem Schwertgriff auf den Kopf.
Ja, nicht ganz. Also es geht dann kurz bis vor knapp, sage ich mal.
Okay, okay. Ja, ich überlege jetzt, wenn mich jemand mit dem Katana angreift, was da die nicht tötende Option wäre.
Ja, also man lässt dem Gegner sozusagen noch die Möglichkeit zu verschwinden.
Ne? Ah, okay. Kurzen Schnitt.
Genau, und man muss dann natürlich auf die Historie nochmal so ein bisschen zurückgreifen, weil in der Sengoku-Zeit, in der die großen Kriege waren, unter den japanischen Samurai, haben die Schulen der verschiedenen Clans natürlich versucht, einen Vorteil zu erringen. Und das wurde dann in diesen Schulen, in diesen alten Schwertschulen, wurden diese geheimen Kata halt immer unter Verschluss gehalten, damit man sich dem vielleicht einen kleinen Vorteil beim Gegner hatte, weil der diese Technik nicht kannte. Daher rührt das noch.
Okay. Ja. Das heißt, die Tradition wurde mit übernommen. Eure Stilrichtung ist quasi auch eine alte Schule aus Japan. Wie lange gibt es die jetzt schon?
Ja, Mugairyo gibt es seit 1693 und wurde von Tsuchigeta angegründet. Und ist halt heute noch so im Original überliefert und wird halt bei uns auch noch so trainiert.
Ich habe mir jetzt ein paar Videos über Jaido angeguckt. Und ich bin sowieso generell ein Fan von diesen alten, traditionellen japanischen Kampfkünsten. Ob es jetzt Kendo ist oder jetzt hier Jaido oder Kenjutsu. Mir ist aufgefallen, auch wie beim Kendo, ständige Wiederholung, sehr viele Regeln, dauernde Korrekturen, Tradition. Also nicht ohne Grund spricht man jetzt von der Kampfkunst. Merkt ihr, gerade wenn so Leute frisch beim Training sind, dass gerade der, ich sag jetzt mal, Europäer damit ziemliche Probleme hat, dauernd so diese Wiederholung zu machen? Weil da muss man ja schon ein bisschen Geduld haben, ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Und der Europäer, ich sag mal Europäer, ist da etwas ungeduldiger wie der Japaner. Man muss sagen, die Japaner lernen ja immer durch Wiederholung, auch heute noch. Man
was kopiert, ja nicht verkehrt ist. Ne?
Genau, was nicht falsch ist. Man kopiert seinen Lehrer und irgendwann kann man seinen Lehrer so gut kopieren, dass man halt selber Lehrer wird. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee. Und ja, die Leute, die zu mir kommen, die kann ich natürlich jetzt nicht hinstellen und kann sagen, so, du machst jetzt 6 Monate nur Schnitte. Ja, die würden dann 10-mal kommen vermutlich und von, was weiß ich, 10 Leuten würde vielleicht nur einer, wenn überhaupt, da bleiben. Das heißt, wir gehen ein bisschen einen anderen Weg. Wir zeigen schon etwas mehr. Wir machen ein bisschen mehr Abwechslung rein.
Im Gegensatz zu dem japanischen
Training. Im Gegensatz zu dem klassischen japanischen Training, ja. Das muss man sagen. Aber es ist trotzdem eine ständige Wiederholung. Und man versucht ja, diese Kata, diese Formen ins Unterbewusstsein zu bringen. Sprich, wenn man der Gefahr ausgesetzt wäre, dass man so etwas benötigt, dann würde das Unterbewusstsein im Prinzip reagieren. Und man hat eine gewisse Anzahl von diesen Formen. Und die ganze Gesamtanzahl der Formen, was jetzt bei uns 20 sind, und dann gibt es noch diese 8 Geheimen halt, die lernt man natürlich anders, viel später. Und diese 20 Kata, die sollen möglichst alle Situationen abdecken können. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kata übe, versuche ich die so zu perfektionieren, dass sie einfach perfekt ist. Natürlich würde diese Kampfsituation, die ich in dem Moment mit dem imaginären Gegner darstelle, vermutlich ja gar nicht stattfinden, weil der würde ja vielleicht irgend noch was ganz anderes machen. Ne? Aber die Gesamtzahl, die Summe der Katas, die soll halt alles abdecken.
Du hast es jetzt gerade angesprochen, dieser imaginäre Gegner. Der Unterschied zu Jaido und Kenjutsu oder Kendo ist, ihr habt kein Mann-gegen-Mann-Kampf. Ihr kämpft quasi in Katas gegen diesen imaginären Gegner, im Gegensatz zu Kendo oder Kenjutsu. Das heißt, ihr müsst ja wirklich jegliche Bewegung, ob es jetzt Angriff von hinten ist, von der Seite, von oben, von unten, müsst ihr ja quasi in euren Katas abdecken. Sind diese Katas dann auch mit Folgetechniken belegt? Das heißt, ich werde jetzt angegriffen von vorne, ich sage jetzt mal laienhaft, blocke mit dem Katana, sage ich jetzt mal, den Schwertangriff ab. Aber derjenige Gegner, also mein Gegner, wird ja dadurch nicht gestoppt, sondern kommt dann mit einem anderen Angriff. Sind die Cutters so aufgebaut, dass ihr dann schon die Bewegung, die Folgebewegung wieder abwehrt und zum Konter ausholt?
Also, da muss ich auch noch mal so ein bisschen ausholen.
Gerne.
Das Mugai-Ryo ist ja eine alte Koryo-Schule und eine Schule, der, ich sag mal, dem Jaido-Begriff untergeordnet ist. Mhm. Es gibt doch noch andere Jaido-Verbände in Deutschland, die trainieren halt andere Stile. Und da muss man natürlich dann im Einzelnen schauen, was wird da trainiert. Bei uns im Mugai-Ryo ist es so, dass wir diese Situationen, wir haben stehende, sitzende, laufende Kata, mhm, versuchen abbilden. Da sind auch, sag ich mal, Bewegungen mit mehreren Gegnern enthalten. Also wo man halt vielleicht zwei oder vier Gegner hat. Und man muss auch sagen, so ein Schwertkampf ist nicht so wie ich sage immer ganz gerne, in Piraten der Karibik. Mhm. Also so ein Säbelgerassel ist das in der Regel nicht. Ne? Da folgt ein Angriff, eine Verteidigung und in der Regel vielleicht noch ein oder zwei und das war's. Ne?
Ja.
Mehr ist es ja im Prinzip nicht. Bei uns im Mugai-Ryo haben wir einmal die Kata und dann haben wir einmal das Kumitachi. Die Kata dienen dem Umgang mit dem Schwert, dem Kampf mit dem imaginären Gegner. Und dann haben wir noch das Kumitachi, was man eher heute hier in Europa unter Kenjutsu kennt. Mhm. Da ist es so, dass man Distanzen lernt. Und diese Distanzen werden dadurch auch in einer festen Kata-Form geübt, dass ein Gegner angreift und man macht eine Folgebewegung. Und diese Kata können dann unter Umständen auch mehrere Folgebewegungen haben. Mhm. Das heißt Angriff, Block, Angriff. Ne? Oder Angriff, Block, Angriff, noch ein Angriff. Ne? Aber dann ist auch Schluss, ne? Weil mehr wird sich eigentlich nicht tun. Und man muss sagen, Mugai-Ryo ist ja schon so alt, das ist ja ausprobiert. Das funktioniert ja. Ne? Das ist ja nichts von modernen Menschen irgendwie kreiert. Das funktioniert definitiv auf dem Schlachtfeld.
Ja, ich denke mal, früher haben sie auch komplett anders gekämpft wie ja, heutzutage. Ich sag mal, ein Angriff mit einem Katana auf der Straße ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, jemand läuft irgendwie Amok. Aber genau. Wenn wirklich jemand jetzt, wir sagen jetzt mal wirklich ein Laie, kommt auf jemanden mit dem fünften Dan im Jaido mit einem Schwert auf einen zu. Würdest du wirklich jetzt zu 100% sagen, ja, wäre ich in der Lage, das zu parieren und ihm, ich sage jetzt mal, keinen tödlichen Schnitt zu setzen?
Ich muss mal ausholen. Hm. Chigaoka Soke hat mal über mich gesagt, ich habe ihn auch mal gefragt, ja, warum trainiert man das dann heute noch so in dieser alten Form und so? Da war ich noch ganz frisch dabei sozusagen. Mhm. Da hat er bei mich gesagt, damit wir es könnten.
Ja.
Das heißt so viel, wir versuchen ja auch eine Präsenz aufzubauen durch das Training, dass wir halt gar nicht in den Kampf verwickelt werden.
Ja? Gut, also das ist der
geistig,
eine Punkt.
Körperliche. Aber wenn, jetzt nochmal auf deine Frage zurückkomme, wenn jetzt jemand auf mich mit dem Katana draußen zu,
ja, sagen wir mal so ein
oder Mann,
nehmen wir jetzt mal ein klassisches Beispiel. Klassisches Beispiel. Der Manfred vom Schrebergarten nebenan,
ja,
hat vom China-Markt für 20 Euro ein Katana bestellt. Hat sich das jetzt zu Hause irgendwie geschärft, was weiß ich. Ne? Ist jetzt auch mit seinem Bierbauch großartig nicht in der Lage, irgendwelche akrobatischen Sachen zu vollbringen. Aber ihr habt jetzt einen Nachbarschaftsstreit, der zieht das Ding und du bist gerade auf dem Weg zum Training. Wir müssen jetzt mal ausholen.
Ja, ja?
So, und jetzt kommt er auf dich mit dem Katana,
ja,
zu.
Ja. Dann gehe ich erstmal davon aus,
dass er falsch hält.
Dass es unblutig ausgeht, weil ich sehe mich dann in der Lage, hoffentlich in der Lage, ihm das so aus der Hand zu holen, dass es mit meinem Schwert das nichts passiert.
Okay, sehr gut.
Aber wenn was passieren würde, dann wäre es natürlich vermutlich ein Problem, ja.
Ja,
also nicht für mich, sondern für
ihn. Für ihn. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Ja. Als ich damals Kendo gemacht habe, war das ähnlich. Ich hatte zum ersten Mal dieses Bambusschwert in der Hand. Und du merkst schon, wenn jemand wirklich jahrelang diese Wiederholung gemacht hat, ne? Dieses Attacke zum Men, Do, Kote, diese ganzen Sachen, wie schnell diese Menschen überhaupt sind. Im Kendo habe ich erste Mal gezeigt bekommen, wie man überhaupt ein Schwert hält. Das ist ja komplett an mir vorbeigegangen. So als Laie denkst du, so muss man ein Schwert halten,
Ja.
ist ja überhaupt nicht so das Ding. Auch die Schneide. Wenn man sie jetzt, sag ich mal, am Körper trägt, ein Katana am Körper, ist ja hatte ich komplett immer eigentlich in einer anderen Richtung, so wie du gerade gesagt hast, wie die Piraten, ne? Man kann das jetzt hier schlecht im Audio so ein bisschen erklären, aber du merkst schon diesen feinen Unterschied von der Technik her und von der Schnelligkeit her. Ich hätte null Chance, wenn ich jetzt einen Katana hätte und würde jetzt auf jemanden zugehen, der wirklich jahrelang das perfektioniert hat und diese Wiederholung immer wieder einstudiert hat, ich hätte, bin ich ganz ehrlich, null Chance, einen Treffer zu setzen.
Ja, es ist schon, wenn jemand das über Jahre trainiert, schon sehr, ja, ist schon fast unmöglich, ja, so jemand so ohne weiteres dann zu besiegen, ja. Also, wenn man jetzt Jaido betreibt und da liegt ja auch einfach der Fokus auf dem schnellen Ziehen, dann ist man nachher auch wirklich schnell, ne? Zum Beispiel unsere Schule, das Mugaryu, ist ja relativ spät gegründet worden, 1693. Und ist mehr auf Zweikämpfe ausgelegt. Ne? Da trägt man zum Beispiel das Katana mit der Schneide nach oben im Obi, also im Gürtel.
So habe ich es jetzt auch gelehrt
Genau.
bekommen.
Und wenn man sich mal so jemanden, so einen Samurai mit einer Rüstung anguckt, der hat das Katana an zwei Bändern hängen und trägt die Schneide nach unten. Und
Weil?
diese alten Schulen, die haben halt, diese ganz alten Schulen, die trainieren dann oft auch von dieser Position, weil man hat vom Pferd natürlich besser ziehen können, das Katana von unten nach oben, wie wenn ich jetzt, sag ich mal, zivil unterwegs bin und habe mein Katana eingesteckt, dann kann ich es viel schneller mit der Schneide nach oben aus dem Obi ziehen.
Macht Sinn. Vielleicht habe ich mir das als Kind oder als Jugendlicher auch immer so eingeprägt, weil ich hatte als Laie immer die Vorstellung, die Schneide zeigt nach unten. Wurde aber im Kendo eines Besseren belehrt und ich glaube, ihr im Jaido habt das ähnlich, dass wenn
Immer.
man im Sitzen das Schwert zieht, zieht man das natürlich quer über den Oberschenkel. Dann ist natürlich schlecht, wenn die Klinge dann Richtung Oberschenkel zeigt, sondern nach oben.
Genau.
So, bei euch ist natürlich auch der Schwerpunkt, ihr zieht nicht einfach so die Klinge, sondern beim Ziehen schneidet ihr natürlich auch.
Genau. Das ist quasi nachher eine Bewegung. Am Anfang fängt man ja erstmal an mit dem Ziehen und dann mit dem Schneiden. So nach und nach baut sich das, verfeinert sich das immer. Immer mehr. Ich sage immer, wenn man dann anfängt zu schwimmen, dann merkt man nachher, wie groß das Meer ist, je weiter man kommt und desto größer wird der Ozean. Ja? Und man verfeinert diese Sachen immer. Und nachher ist es natürlich eine Bewegung für einen selber, ziehen und schneiden. Ist
Ja.
eine Bewegung. Ne?
Wie sind die Schwerpunkte bei einem Training aufgebaut? Also wenn ich jetzt quasi als Neuling bei einem Jaido-Training teilnehme, womit muss ich rechnen? Mit welcher Zeit muss ich rechnen, bis ich sage, okay, jetzt bin ich so langsam fortgeschritten? Wie ist es da so aufgebaut? Also sagen wir mal, ich komme jetzt bei euch ins Dojo rein, ersten Tag.
Ja.
Bekomme ich da direkt so ein Hakama, so einen, diesen Anzug oder laufe ich da noch in Jogginghose rum?
Ja, also wenn man zum Training zu uns jetzt ins Dojo kommt, dann würde man als erstes, ja, also man braucht sich erstmal kein Schwert zu kaufen. Wir haben so ein paar Leihschwerter da. Das ist natürlich jetzt nicht das vom japanischen Schwertschmied geschmiedete 10.000-Euro-Schwert, muss man sagen, aber es sind halt Leihschwerter da. Und man bekommt dann einen Obi von uns und dann kann man erstmal in Sportbekleidung. Ich sage immer so ein bisschen, wir haben ja diese japanischen Schuhe, diese Tabi an und da sage ich auch mal so ein bisschen Socken, die nicht ganz so rutschig sind.
Die sind recht bequem.
Die sind, ja, super. Die ziehe ich oft auch zu Hause schon mal an. Und ja, und dann bekommt man halt diesen Obi und dann kann man eigentlich schon ja loslegen. Was man natürlich als allererstes lernt, ist erstmal einen Teil der Etikette. Ja, man lernt dann erstmal, wie betrete ich den Raum? Dann das Tori. Tori ist die Ehrdarbietung ans Schwert. Das ist eine Zeremonie, die die Samurai oder heute wir auch machen, um die Ehrdarbietung an das Schwert, was alle Werte des Samurai oder was Symbol war auch für die Werte des Samurai, enthält, dem die entsprechende Ehre darzubieten. So, das lernt man dann so.
Ich muss da mal kurz gegen reingrätschen, weil ich gerade als Handwerker das natürlich, da geht mir das Herz auf. Ich habe es beim Kendo mitbekommen und auch bei den ganzen anderen Samurai-Künsten. Die Ehre an dem Schwert, die Ehre dieser traditionellen Handwerkskunst. Ich habe es schon mal in der Folge erwähnt. Ich mache Messer, also ich stelle selber Messer her und ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Ich habe mich noch nie an Schwerter getraut, aber ich weiß, dass da noch viel mehr Know-how und noch viel mehr Arbeit und Schweiß und Blut und was weiß ich nicht drin steckt. Das wurde beim Kendo auch direkt den Neulingen so ein bisschen ans Herz gelegt, weil dieses Schwert ist nicht einfach irgendwie ein Werkzeug oder ein Trainingsutensil, sondern da steckt quasi der Geist mit drin, wenn ich jetzt mal so ein bisschen spirituell sein darf hier. Das fand ich extrem befriedigend zu einem und zum anderen extrem, ja, wie ich gerade gesagt habe, mir geht da wirklich ein Herz auf, gerade auch so als Handwerker, dass dem Ganzen so ein bisschen den Wert übermittelt wird. Das habt ihr natürlich auch beim Jaido, ne?
Richtig. Beim Jaido spielt das Schwert natürlich auch eine ganz große Rolle. Und man hat, ja, man versucht, oder man merkt schon an der Etikette, welche Rolle das spielt. Ne? Wir haben zum Beispiel im Dojo auch bestimmte Regeln. Man darf nicht mit dem Schwert zusammenstoßen. Ja? Das ist eine
Oder
Beleidigung. Das
einfach so
wäre wie
auf die
hier
Klinge
mit.
in die Ecke stellen, solche
Genau.
Sachen,
Oder
ne?
man muss das Schwert speziell in eine Richtung legen im Dojo. Ne? Dass es halt eben mit der scharfen Seite der Klinge nicht Richtung Shomen zeigt, ne? Und auch der Griff dann dahin zeigt und nicht die Spitze, ne? Also da gibt es schon verschiedene Regeln und in Japan ist es auch heute noch ein Problem, wenn jemand hingeht und steigt einfach über ein anderes Schwert drüber, ja? Das führt unweigerlich zu Auseinandersetzungen, ja?
Ja, ich finde es ganz gut. Ich hatte da im Kendo auch gehabt, dass die Shinais nicht einfach so in die Ecke gelegt worden sind, sondern die wurden langsam und sanft auf den Boden gelegt.
Ja, genau.
Ne?
Ja. Also es verkörpert schon sehr viel Geistiges vom Samurai und die Tugenden. Sag ich mal, verkörpert das, die ich da jetzt einfach mal so aufzähle. Qi, Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Yu, Mut, Jin, Menschlichkeit, Rei, die Etikette, die Höflichkeit, Makoto, Wahrheit oder Wahrhaftigkeit, Maijo, Ehrbewusstsein und Jugi, Loyalität und Pflichtbewusstsein, beziehungsweise Treue kennt man ja auf den Samurai-Filmen. Ja, im Prinzip seinem Herrn treu zu sein bis in den Tod. Ne? Und dieses spielt sich alles in diesem Schwert ab. Und natürlich auch im Dojo, das ja eigentlich auch ein heiliger Raum ist, muss man sagen, ne? In der Übersetzung.
Das heißt, die Leute, die zu euch kommen, fangen auch jetzt erstmal mit dem Bogen an. Ihr nennt es, glaube ich, anders. Das heißt, die bekommen jetzt erstmal ihr Holzschwert, Holzkatana und fangen erstmal die Schritte an.
Nee,
Üben erstmal
nee,
die Katas oder erstmal die
ja,
Techniken?
nee, die fangen bei uns tatsächlich mit einem Schwert an, mit einem Jaito. Das wird dann mit dem T geschrieben, Jaito.
Aber ein richtiges Metallschwert?
Aber ein richtiges Metallschwert, was halt stumpf ist, ne? Damit fangen die direkt an und tatsächlich fangen wir mit dem Bokto etwas später bei uns an, weil da die Partnerübungen sind. Ja, da habe ich ja einen Kontakt mit einem Partner, der mich tatsächlich auch wirklich angreift und da muss ich halt parieren. Und da muss ich halt im Prinzip so ein bisschen da mit dem Schwert wissen, was ich mache. Ne? So ein bisschen umgehen können, sage ich mal. Und wir fangen tatsächlich mit dem Schwert die Katas an gegen den imaginären Gegner. Wobei, bevor man mit den Katas anfängt, gibt es noch die Grundformen. Und zwar die Kihon nennt man das. Das gibt es in vielen Schulen. Und dort werden so die ersten Schnitte und Bewegungsabläufe trainiert. Und bevor man, wie gesagt, mit den Kata anfängt, lernt man diese Kihon. Aber diese Kihon werden auch zeitlebens trainiert. Es ist nicht
Ja.
so, dass das jetzt sagt man, oh, jetzt habe ich die Grundschule fertig, jetzt mache ich weiter. Nein, da sind alle wichtigen Elemente, Bewegungen enthalten in diesen Kihon.
Jetzt gibt es natürlich diese Kritik, die ich von vorne am Anfang schon mal so ein bisschen angesprochen habe, dass gerade Leute aus dem Kendo oder aus dem Kenjutsu sagen, ja, ich brauche nur eine Weile beim Iaido zu verweilen und einfach die Technik machen und werde irgendwann Großmeister oder ein Meister, ohne überhaupt in einem Kampf verwickelt zu sein.
Ja, das ist es altbekannte Thema. Also da hole ich noch mal so ein bisschen auch gleich noch mal aus. Also ich habe ja wie gesagt dieses Kumdo auch betrieben und der Pendant zum Kendo. Es ist natürlich was anderes. Es ist die moderne Sportform. Man musste nach dem Krieg hingehen und musste sich irgendwas einfallen lassen, weil es verboten wurde, diese alten Schulen zu betreiben. Deshalb ist ja auch dieser Name Do entstanden, weil was wir hier im Mugaido ist ja eher ein Jaijutsu noch, also eine alte Schule, ne? Und man musste sich was einfallen lassen, so ein bisschen auch. Und es ist aber auch teilweise von den Samurai mitgenommen worden, die sich versucht haben, Verletzungen zu vermeiden, indem sie schon angefangen haben, mit Rüstungen zu trainieren. Ja, man lernt tatsächlich den Kampf direkt gegen einen Gegner im Kendo, was mit Sicherheit auch ein Vorteil ist, gegenüber jemand, der vielleicht nie in so einer Kampfsituation war. Ich aus meiner Sicht betrachte das allerdings so, es ist natürlich ein Zwitter aus einem Schlachtsystem mit einer Rüstung, in der ich eine begrenzte Sicht habe und ich habe bestimmte Trefferflächen, die ich anvisieren muss. Das haben wir ja nicht. Wir schneiden ja auch Stellen, die würden im Kendo nie geschnitten, ja. Und man muss einfach auch sagen, die meisten Kämpfer entscheiden sich natürlich nicht dadurch, dass ich jemand den Kopf abtrenne, wie man es aus einem Samurai-Film kennt, sondern meistens waren es die Finger oder die Hand oder die Achsel, wo Blutgefäße laufen, der Oberschenkel, ja. Wo man an diese Stellen kam, wo vielleicht einer eine Rüstung getragen hatte. Das sind natürlich alles so diese Dinge. Aber wie ich das eben schon mal erklärt habe, wir gehen davon aus, dass wenn wir diese Kata lang genug geübt haben und wir gehen von 8.000 bis 10.000 Wiederholungen aus, das hat die Hochschule Köln mal, glaube ich, errechnet, dass man so viel Wiederholungen braucht bis ins Unterbewusstsein, dass ich im Prinzip diese Kampfsituation, wie sie im Kendo abgebildet wird, gar nicht so brauche, weil man steht gegeneinander, man drückt die Shinai gegeneinander. Das ist eigentlich schon mal was man prinzipiell im Kampf überhaupt nicht macht, ja. Und wenn man sich mal so die Filme anguckt, die alten Samurai-Filme, dann standen die da wie lang gegenüber sich, ja, in einem gewissen Abstand oft und
Ja, man weiß aber nur nicht, die alten Samurai-Filme, ich kenne sie auch noch, man weiß nur nicht, wie realistisch die sind.
ja.
Hat man wirklich Belege, wie früher gekämpft wurde?
Ja. Also es gibt definitiv auch Belege, dass die Leute sich länger gegenübergestanden haben, weil man wusste ja im Prinzip, jetzt stirbt einer.
Naja.
Ja, und dann hat man sich schon überlegt, wenn ich jetzt schneide, dann schneidet der andere ja auch oder macht irgendwas und einer von uns wird jetzt auf der Strecke bleiben, ne?
Ja, beim Kendo ist jetzt auch nur, dass sich oben ganz minimal die Schwertspitzen berühren. Also es ist jetzt
Ja.
nicht so, dass ich weiß, was du meinst, dass die ganze Zeit so ein Druck wie bei, ich sag mal, Star Wars mit den Laserschwertern
Ja,
stattfindet, ne?
ja, ja,
Aber warte mal, ganz kurz. Ich denke
ja.
mal, das werdet ihr ähnlich haben, wobei ihr jetzt ja nicht dieses Sparring habt, aber vielleicht habt ihr Katas zu zweit, wie im Kendo auch,
Ja.
dass gerade wenn sich die Schwertspitze an Schwertspitze berührt, dass dadurch auch eine Parierung stattfindet. Ich glaube, das ist so das richtige Wort dafür, dass ich
Ja.
mit dem oberen Teil des Schwertes und einer Handbewegung, also so einer kleinen inneren Handrotation, in der Lage bin, mit meinem Katana das andere Katana kurz aus der Sichtlinie zu bekommen und dann einen Schnitt oder einen Stich zu setzen.
Ja, aber es ist, also man taucht mit der Spitze in den Bereich ein, in dem man den Gegner erreichen kann. Das ist man das, wenn man mit der Spitze da drüber geht. Ja, die Frage ist nur, warum soll ich das machen? Warum soll ich mich in diese Gefahr begeben? Ja, und da sind wir wieder bei der Sportform, ja, wo ich halt sage, das ist halt die Sportform davon. Das, natürlich gehe ich dann in den Bereich, weil ich will ihn ja dann da treffen. Aber wenn ich jetzt mit dem richtigen Katana in diesen Bereich gehe, weiß ich ja, der andere kann mich da sofort erreichen. Ja, und das ist für mich so ein bisschen der Grund, warum ich sowas nie. Ich würde mich nie mit einem Gegner, mit einem richtigen Schwert so dahinstellen, wo diese Spitzen sich schon berühren, ne?
Auch nicht so mal so aus Neugier, dass
Ja.
ihr zusammen nach Trainingsschluss sagt, lass uns doch einfach mal jetzt hier mit den Holzschwertern mal
Ja,
probieren.
wir probieren natürlich aus.
Okay. Ja, also ist dann da auch nicht mal so der Wunsch, dass ihr sagt, ach, ich hätte jetzt gern mal so irgendwie so einen kleinen Wettkampf oder so?
Ja, das machen wir auch schon mal. Wir haben uns da auch irgendwann, also ich mache es nicht mehr mittlerweile, aber ich hatte auch mal, es gibt so aus Schaumstoff, Schwerter, da haben wir auch sowas schon mal gemacht, natürlich, aber das gehört halt nicht zum offiziellen Training vom Mugario,
Ja.
ne? Das muss man einfach dazu sagen,
Aber
ne?
ist auch für die Zukunft nicht geplant, dass da irgendwie mal, ich sag mal, so ein bisschen an den Traditionen geschraubt wird und das
Nee.
Ganze so ein bisschen modernisiert wird?
Nee, definitiv nicht. Also die alten Koryo bleiben so, wie sie sind und werden so übermittelt und werden noch so weitergegeben. Und alles andere ist ja verfälscht, ja auch die Schule. Ne? Das ist ja dann kein Original mehr. Das ist ja dann
Ja,
irgendwie
ich weiß, was du
was
meinst.
anderes.
Ich
Ne?
weiß, was du meinst. Es verfälscht die Schule. Kann aber, ich meine, wir sprechen hier von einem Vorfall, das wird nie stattfinden, wo sich zwei Leute im Katana gegenüberstellen. Verstehe ich. Aber wenn man so überlegt, könnte man die eine oder andere Technik vielleicht doch abändern oder doch modernisieren. Aber da ist, glaube ich, zu sehr der Schwerpunkt auf die Tradition. Nee, wir müssen oder wir legen Wert darauf, das aus dem so und so vielten Jahrhundert weiterzuführen. Ist richtig?
Ja, es macht in meinen Augen auch keinen Sinn, weil diese Techniken sind ja erprobt.
Richtig.
Die wurden ja erprobt. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich verändere etwas, kann ich ja jetzt nicht sagen, so komm, wir machen mal mit dem richtigen Schwert. Und sobald ich das richtige Schwert aus der Hand lege, habe ich ja schon eine andere Situation. Mein Geist denkt ja schon anders, ah, mir kann ja im Prinzip nichts passieren, außer ein blauer Fleck, sag ich mal, ne? Und deshalb, diese Situation kann ich gar nicht darstellen und deshalb macht es keinen Sinn, die zu verändern.
Ja, ich sehe das ähnlich wie bei dem HEMA. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Historic, Medieval, also dieses historische Schwertkämpfen
Ja.
aus der Mittelalterzeit
Ja.
bekommt ja jetzt momentan auch so einen Hype. Und da werden natürlich diese Schwerttechniken oder diese Fechttechniken aus dem, ich weiß nicht, wievielten Jahrhundert auch noch wie früher geübt und praktiziert, ne?
Ja.
Und man sieht natürlich, die sind hunderte von Jahre alt, die Techniken, aber sie funktionieren. Ich denke mir aber dann immer nur so als Laie, ja, wenn ich mit jemandem im gleichen Stand gegenüberstehe, aber wie sieht es aus, wenn jemand, sagen wir mal, aus dem klassischen Fechten kommt oder, sagen wir mal, jetzt aus dem Kendo, wo die Fußstände ja komplett anders sind? Wie sieht es da aus? Weil da muss ich mich ja ein bisschen anders einstellen. Ob es da vielleicht gar nicht mal so uninteressant wäre, mal das Ganze mal so zu testen.
Ich habe tatsächlich zwei Leute aus dem Mittelalter Schwertkampf bei mir. Einer, der macht tatsächlich solche Schaukämpfe und einer, der ist da ganz auch sehr stark unterwegs mit solchen Sachen und die trainieren ja bei mir auch ja, den Schwertkampf. Ich habe halt natürlich ein bisschen Arbeit mit denen, weil die genau anders stehen und so weiter. Aber es ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, sage ich immer. Wenn man den Samurai betrachtet, der hat ja auch entweder, wie gesagt, in den späteren Jahrhunderten gar keine Rüstung mehr an oder in den früheren Jahrhunderten eine Rüstung an, die ja viel leichter war, die ganz anders konstruiert war, wie so ein Mittelalter-Kämpfer, der im Prinzip so eine, ja, ich sag mal, eine Rüstung aus Metall hatte, die doppelt so schwer war, ja, und da brauchte man auch ganz anderes Material, da musste man mit den Schwertern, sag ich mal, die Dose öffnen, ja, und hier bei den Samurai musste man halt gucken, wo ist dann die Öffnung von der Dose, wo ich reinkomme. So ungefähr, ne?
Ja, ich weiß,
Und
was du
deshalb ist
meinst.
das so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. An sich, sag ich mal, diese beiden Schulen, die mittelalterliche Fechtschule oder aber auch die Jaido-Schulen, die sind in sich schon, sag ich mal, perfekt ausgeschliffen, finde ich. Ne?
Ich hätte jetzt spontan echt Lust, so wie die UFC, das Gleiche zu sehen mit Schwertern. Weißt du, was ich meine? Dass es dann irgendwie so ein Oktagon gibt und wo dann Leute antreten gegeneinander, ob es jetzt vom Kendo ist oder vom Buhurt oder Fechten. Einfach mal zu gucken, ja. Ne? Wer stellt sich da letztendlich heraus?
Habe ich auch irgendwann mal bei YouTube gefunden.
Wirklich?
Ne? Tatsächlich, da haben sie dann auch solche Sachen gemacht. Ne? Aber man muss es halt wieder immer unter dem Aspekt sehen, es ist natürlich dann kein scharfes Schwert, es ist dann halt eben nur ein Metall. Und aber das gibt es tatsächlich. Wenn man ein bisschen googelt, findet man.
Da muss ich später mal nach unserem Gespräch ein bisschen auf YouTube sein.
Ja, da gibt es schon crazy Leute, die crazy sind. Aber wie gesagt, das Jaido geht ja so mehr auch in diese meditative vielleicht noch Geschichte mit rein. Ne? Das muss man auch immer noch betrachten. Ja, was will ich denn jetzt heute erreichen damit? Ja, ich will ja heute jetzt nicht mehr jemand abends in Koblenz so ein Schwert bekämpfen. Wobei, man muss immer sagen, das Schwert ist ja verlängerte Arm und wenn man die Technik ein bisschen weiterdenkt, kann ich auch sehr gut mit einem Stock oder mit sogar ohne Schwert damit arbeiten. Aber letztendlich geht es ja darum, dass wir halt eben, wenn wir das machen, wir wollen ja für uns etwas erreichen, wir wollen ja halt im Prinzip vielleicht unseren Geist ein bisschen lehren, ja, oder Charakter vielleicht verbessern, ein bisschen stärken und eine Präsenz erzeugen, die halt vielleicht einfach uns vor dem Kampf beschützt.
Ne? Ja, du hast es gerade angesprochen, es ist Meditation. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, gerade bei Katas, ob es jetzt im Kendo sind, die Katas, oder die Kata im Karate, Shotokan. Es ist eine Art von Meditation. Und es tut einem echt gut, sich darauf zu konzentrieren, die Körperspannung, die Bewegung, diese Wiederholung und zu merken, ich sag jetzt mal, da wird tausendmal eine Pirouette gedreht, damit die hinterher wunderschön und einfach aussieht für das Laienauge. Aber für sich selber weißt du, ich muss arbeiten, ich muss den Ellbogen ein bisschen mehr an den Körper und. Diese Etikette, diese Tradition, diese Art von, diese Kunst, wir sprechen ja von der Kampfkunst, diese Kunst, das alles so ein bisschen in Richtung Meditation zu lenken, ist, finde ich, wunderschön. Mhm. Wie oft oder wie lang macht ihr diese Katas dann so in einem Training? Also sagen wir mal jetzt, das Training beginnt und es werden diese Abläufe stattfinden. Wie lang begebt ihr euch dann so in dieses Kata-Training?
Ja, ich so vom Trainingsablauf würde es dann so ablaufen, dass man halt hingeht und betritt das Dojo mit entsprechender Verbeugung zum Schrummen. Dann würde man quasi sich halt aufwärmen, indem man halt eben erstmal seinen Körper vielleicht ein bisschen dehnt und dann halt die Schnitte macht, ne, für sich zum Warmwerden. Ne. Mhm. Dann würde man Tori machen. Tori ist die Ehrerbietung ans Schwert. Ne? Dann kann man noch ein bisschen für sich sich weiter warm machen. Und dann würde halt Gorei beginnen. Gorei ist das die offizielle Trainingseröffnung durch den Lehrer. Ja, und dann beginnt man mit dem Kata-Training. Ne? Und in der Regel macht man vor jedem Training dann den Kihon oder eben als erstes mal den Kihon, damit man halt eben diese Grundschule nochmal gemacht hat. Und dann beginnt man mit dem Kata-Training und in der Regel wird eine Kata beleuchtet in einem Training, so kann man es ganz grob sagen. Ne? Mhm. Beim Kumitachi, das ist mit dem Bokto, also mit diesen Bocken-Holzschwertern, da kommen wir auch schon mal auf zwei, ja. Die wir eventuell machen pro Trainingseinheit, sag ich mal, von anderthalb Stunden.
Tore, wie findet diese Ehrung des Schwertes statt? Ist das die Geschichte, wo ihr auf den Knien sitzt und das Schwert liegt so ein bisschen diagonal mit der Spitze von euch weg und ihr beugt euch runter, oder wie findet dieses Tore statt?
Genau. Okay. Das Tore, begibt man sich halt in den Caesar, in diesen japanischen Fersensitz mit dem Schwert,
genau.
Und bringt dann das Schwert. Das ist dann von Schule zu Schule etwas anders, wie so ein Tori ist. Mhm. Und bei uns ist es halt nicht mit einem schräg liegenden Schwert, sondern einem gerade liegenden Schwert. Und dann macht man diese Zeremonie des Verbeugens, sag ich mal, und dieser, ja, man versucht sich dann geistig aufs Training einzustimmen. Man versucht, die Außenwelt zu verlassen und, sag ich mal, die Innenwelt des Dojo zu betreten. Mhm. Geistig. Ne? Und alle Ja, alle Sachen sollten dann möglichst von einem abfallen von außen und dann ist man nur noch der im Dojo, der da trainiert, ne?
Ist das positive, ist der positive Effekt halt von dem Training dann, ne? Dass
Ja.
man voll und ganz sich jetzt mal nicht mit der Außenwelt beschäftigt, sondern nur mit sich und nur mit dem Schwert und nur mit seiner Bewegung beziehungsweise mit der Kata, ne?
Genau, das hat man ja in den klassischen Kampfkünsten prinzipiell dann auch,
Ja,
ne?
richtig.
Kann man so sagen.
Wie ist denn bei euch der Schritt beim Taido? Ich habe gesehen, ihr tragt ja auch dieses breite Beinkleid, sage ich jetzt mal. Ich hatte letztens eine Folge über Taido. Das ist dieses japanische, eine andere Art vom Karate. Und die haben schwarze, breite Hosen. Und mir wurde gesagt, dass gerade im Taido diese schwarzen Hosen und diese breiten Hosen dafür da sind, den Gegner so ein bisschen zu verwirren, weil er nicht sieht, wie steht derjenige, mit welchem Bein geht er jetzt nach vorne. Ist das beim Iaido auch? Weil ich sehe, ihr habt auch so breite Hakamas da unten.
Genau, also wir haben ja quasi die japanische Hose, sag ich mal. Das ist kein Rock, ich betone kein Rock,
Nee,
weil
nee,
es hat
man sieht schon, dass
tatsächlich
das eine
zwei
Hose ist.
Beine.
Ja.
Ja, das habe ich auch mal gehört. Man soll die Füße nicht sehen und es soll einem einen kleinen Vorteil dadurch
Und
verschaffen.
ich
Ich
denke mal halt
bin
Beinfreiheit auch, ne?
Beinfreiheit, ja, das ist ganz gut, aber wenn man sich jetzt mal die klassischen japanischen Samurai anguckt, die hatten auch oft das Beinkleid gewickelt. So ganz hundertprozentig stehe ich nicht dahinter. Es würde einem einen Vorteil bringen, wenn der Gegner es vielleicht nicht sieht, wie die Fußstellung ist, aber letztendlich gab es ja auch viele Samurai, die das Beinkleid gewickelt hatten und ja, dann auch gekämpft haben. Ne? Ja. Letztendlich hat der Rock ja natürlich auch einen gewissen symbolischen Charakter wieder. Da sind ja die sieben Falten drin, die sieben Tugenden, die ich eben mal aufgezählt habe, werden da auch wieder symbolisiert drin.
Aber wie steht ihr im Jaido? Steht ihr ähnlich wie im Kendo?
Ja. Ja, wir haben nur den hinteren Fuß, der ist ja im Kendo relativ gerade, ja, oder auf dem Ballen, je nachdem. Und wir haben den Fuß, sag ich mal, nicht ganz so stramm nach vorne stehen. Man kann es machen, aber wir haben so ein bisschen bequemere Stellung, sag ich mal, so für den Normalmensch, ne? Der würde dann den Fuß vermutlich nicht ganz gerade hinten stellen, sondern vielleicht so leicht ein bisschen außenwinkeln. Damit meine ich nicht 90 Grad, sondern maximal 45 Grad. Und dann das kann man auch dann machen. Das ist etwas bequemer, ja.
Ja, für die Leute, die den Stand aus dem Kendo kennen, für Anfänger ist es echt
Ja.
anstrengend, sagen wir mal so, ne? Weil
Ja.
du stehst wirklich die ganze Zeit vorne auf den Fußballen und wirklich quasi in einer Linie. Ist schon anstrengend, die
Ja,
ganze Zeit.
aber es ist tatsächlich so, dass der Stand hüftbreit ist, die Hüfte leicht nach vorne gedreht, das vordere rechte Bein ist leicht angewinkelt und das hintere Bein durchgestreckt. Die Gewichtsverteilung liegt in der Mitte.
Sehr gut. Ich hatte jetzt, wie gesagt, einige Videos gesehen und hatte dann auch gemerkt, dass sehr viele Großmeister, ich glaube, da war eine Demonstration, achten Dan, dann diese Katas gelaufen sind. Und ich muss auch nochmal sagen, diesen Schwertzwusch, den jeder vielleicht auch aus den Filmen kennt, dass das extrem schwer ist, den überhaupt hinzubekommen. Ich meine, es gibt ja diese Boken mit dieser Blutrinne, dass da quasi eine Hohlrinne quer durch oder längs durch das Schwert gezogen wurde. Damit ist es natürlich leichter, diesen Swoosh, diesen Sound hinzubekommen, als mit einer Klinge, die wirklich ganz glatt ist. Aber selbst diese Großmeister kriegen es ja dann hin, mit einer glatten Klinge diesen Swoosh-Sound zu machen. Und für die Leute, die jetzt im Schwertkampf überhaupt nichts zu tun haben, probiert das mal aus. Es ist verdammt schwer überhaupt diesen Sound hinzubekommen.
Ja, es ist so, dass die japanischen Jaito zumindest, wie du schon richtig sagst, eine Blutrinne haben, die einen Ton wiedergibt. Also wir reden ja jetzt quasi von diesem, ich sag mal, Pfeif oder Swoosh-Ton, ja, der dann beim Schneiden erzeugt wird, ne? Dieses Windschneiden, sag ich dann
Genau.
immer, oder Luftschneiden. Ja, da gibt es natürlich Unterschiede bei den Schwertern. Bei manchen geht es leichter, bei manchen geht es schwieriger, bei manchen geht es fast gar nicht. Und da sind wir bei dem Großmeister-Thema. Das heißt, der Winkel der Klinge ist extrem wichtig für einen sauberen Schnitt zu machen. Das heißt, wenn ein Samurai gekämpft hat und er musste töten, wollte er möglichst schnell und human töten. Das war auch ist auch zum Beispiel ein Ziel des Ganzen. Das heißt also, dann muss der Schnitt perfekt sein. Und wir versuchen, diesen perfekten Schnitt im Training mit den Kata hinzubekommen und testen den dann im Tamashigiri, was ja bei uns in der Schule auch noch ein Bestandteil ist, das Schneiden mit dem Katana, an diesen Matten. Natürlich würde ich mit so einem ganz scharfen Schwert so eine Matte immer schneiden können mit Gewalt, sag ich mal. Aber das ist nicht das Ziel. Ich will diese Matte mit Leichtigkeit schneiden, wie als wenn es durch Butter geht. Und das geht bei diesen Matten, die ja zum Teil wie Holz sind, geht das halt wirklich nur, wenn der Winkel und die Geschwindigkeit alles perfekt aufeinander abgestimmt ist. Und diese alten oder diese großen Meister, die bekommen das natürlich hin, weil sie über Jahre diesen Winkel perfekt geübt haben. Und die bekommen das auch hin mit einem Schwert ohne Blutrinne. Natürlich wird es nicht so laut sein, ja, sag ich mal, aber die bekommen das hin.
Ja, ich hatte ein Video gesehen, das war eigentlich regelrecht weit aufgenommen. Eine große Halle und da saßen zwei, ich meine, achten Dan. Und die haben das Schwert dann auch gezogen und du hast es gehört, diesen Swoosh. Ich habe natürlich jetzt nicht von Weitem sehen können, ob da jetzt eine Blutrinne drin war. Aber dieser Winkel ist ja auch echt bedeutend. Wenn du gerade sagst, diese, ich weiß nicht, Bambus- oder Holzmatten, die dann zusammengerollt werden und dann mit zwei, drei Schnitten aus dem Stand oder aus dem Sitzen durchgetrennt werden, da muss ja wirklich zu 100% der Winkel stimmen. Weil wenn da die Klinge auch nur, ich sage jetzt mal 2, 3 Grad irgendwie nach rechts oder nach links neigt, dann haust du ja auch komplett die ganze Matte durch die Halle, ne?
Genau. Dann fliegt die Matte, ne? Und ja, wie gesagt, aber man muss immer unter Berücksichtigung der Schwertschärfe auch noch mit berücksichtigen. Es ist natürlich einfacher mit einem scharfen Schwert, mit einem ganz scharfen Schwert zu schneiden, wie mit einem leichten. Aber letztendlich, wenn der Winkel überhaupt nicht stimmt, komme ich nicht durch die Matte, dann fliegt sie durch die Halle.
Das stimmt.
Ne?
Und da.
Aber man sieht, und das, jetzt komm ich nochmal so ganz kurz bei diesen Matten. Wenn man sich auch mal diese Videos anguckt, dann sieht man auch genau, wer hat gut geschnitten, wer hat nicht gut geschnitten. Das an der Matte kann man genau erkennen, ist der Schnitt hundertprozentig gerade oder sind da Haken drin, steht da irgendwas schief, ne? Oder wenn man so manche einen horizontalen Schnitt machen, dann sieht man halt, oh, da steht ja links ein bisschen die Matte noch hoch. Der hat nicht sauber geschnitten, ne? Ich sehe das direkt. Ne? Ein Laie wird das vermutlich nicht sehen, aber ich sehe direkt, was ein guter Schnitt ist und was ein schlechter Schnitt ist. Ne?
So, und da kommen wir wieder zu dem Thema Kunst. Das ist wirklich Kunst, das Schwert so zu schwingen, dass es so perfekt schneidet. Deswegen auch zu Recht Kampfkunst.
Das ist die Idee, die immer weitere verbesserte Perfektionierung dieser Kata, ja, unter einem, sag ich mal, mentalen Aspekt oder einem meditativen Aspekt und sich immer mehr zu vervollkommnen.
Wenn du jetzt so ein bisschen nachdenkst, bist du von Natur aus ein geduldiger Mensch oder mehr ungeduldig?
Also ich gehöre eher zu den geduldigen Menschen,
Gut,
muss ich
dann fällt,
sagen.
dann
Wobei
denk.
das mit den Jahren ein bisschen abgenommen hat.
Wirklich? Weil ich würde jetzt sagen,
Ja.
gerade solche Kampfkünste, wo wirklich sehr viel Wert gelegt wird auf Wiederholung und ständiges Wiederholen und langsame Bewegung, dass es gerade für ungeduldige Menschen ziemlich schwer fällt, sich da reinzufuchsen.
Ja, am Anfang auf jeden Fall schon. Es sind viele Perfektionisten, die sich da wiederfinden natürlich, ne? Am Anfang ist es schwieriger für einen ungeduldigen Mensch, aber der wird natürlich auch einen großen, guten Lohn erhalten, weil er wird sich damit beruhigen. Er wird
Das
damit ruhiger werden,
wollte ich
definitiv.
gerade sagen, weil wenn du noch einen positiven Effekt daraus hervorbringst, dann ja auch, dass du da lernst, geduldig zu sein
Ja,
und
ich
ruhiger
habe
zu werden.
genau, ich habe zum Beispiel bei mir im Dojo die Leute, die bei mir trainieren, das ist im Prinzip ein ganz gemischtes Publikum, aber sag ich mal, sehr, sehr viele Leute, die halt eben sehr anstrengende Berufe, geistig anstrengende Berufe haben. Ich habe Ärzte dabei, ich habe IT-Leute dabei. Also da sieht man die Leute, ah, die suchen halt irgendwo auch einen Gegenpol zu diesem anstrengenden täglichen Alltag, ne?
Das hab ich schon öfters gemerkt und ich hatte letztens auch ein Gespräch mit einem Freund, dass gerade so Arten wie Kenjutsu oder Bujikan oder Kendo oder jetzt hier Jaido, dass das schon eine spezielle Art von Menschen anzieht, ne? Darf ich fragen, was du beruflich machst?
Ich bin in der IT.
Okay, das zieht ja irgendwie schon eine bestimmte Art von Menschen an. Hast du dann eine Erklärung für?
Also ich, wie gesagt, ich denke schon, dass es Leute sind, die eine Art, ja, so ein bisschen Perfektionismus in sich haben und einen oft eine geistige Entspannung suchen. Ja. Ich habe auch Leute, die andere Berufe haben, auch da drin natürlich, die aber, wie gesagt, so vom, aber selbst die sind halt auch vom täglichen Leben heute ziemlich angestrengt. Und man sucht dann halt eben da irgendwie so einen schönen Ausgleich. Und das bietet das. Wir haben ja quasi im Jaido durch die sitzend stehenden laufenden Kata ein schönes Körpertraining plus im Prinzip das Ganzkörpertraining. Und das ist natürlich auch mal so ein gravierender Unterschied zum Kendo. Da sage ich immer, wenn die Leute sagen, ja, ich muss mich auspowern, dann sage ich immer, dann schicke ich die Leute zum Kendo. Dann sage ich, wenn du Schwert machen willst und willst dich auspowern, dann geh zum Kendo. Da bist du müde. Wenn du da rausgehst, dann kannst du nimmer. Ja, und bei uns, dann ist man so, ja, ich sag mal so angenehm angestrengt, aber nicht so kaputt, so richtig kaputt, sag ich mal so, ne?
Ja, du
Und
merkst, du hast dann mehr was für den Geist und für die Seele getan.
ja, und wie gesagt, ein schönes körperliches Training, aber halt nicht so anstrengend, ne? So, ja. Ich sag mal so Tai Chi vielleicht, bisschen mehr, ja, naja, ist schon was mehr wie Tai Chi, schon ein bisschen anstrengender, aber ich sag mal, es ist körperlich jetzt nicht kein 10.000 Meter Lauf.
Ja. Mario, wir kommen zu den Empfehlungen.
Gude. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bossy Red.
Und ich denke mal, in den Empfehlungen könntest du jetzt auch, wenn du Empfehlungen hast, auch Jaido wirklich den Leuten empfehlen, die auf der Suche sind nach ein bisschen seelischer, körperlicher Entspannung, damit sie mal abschalten können, damit sie den Geist mal so ein bisschen frei bekommen. Hast du spezielle Empfehlungen außer
Ja,
Jaido?
für Jaido, also überhaupt für die Schwertkampfkunst, habe ich eine Empfehlung, weil ich auf meinem Werdegang, sag ich mal, die Erfahrung machen musste, dass es halt viele falsche Lehrer gibt in diesem Bereich. Und ich würde jedem empfehlen, sich eine Koryo-Schule, eine alte Schule zu suchen, die halt wirklich im Original trainiert wird.
Ja, aber woher weißt du das?
Ich will das andere nicht schlecht reden, aber es gibt im Internet Koryo-Listen, sag ich mal, ich glaube sogar bei Wikipedia.
Wie wird das geschrieben?
Koryo Koryo. Und dann kann man sich da mal orientieren. Ich biete den Leuten auch immer mal an, mich anzuschreiben, wenn sie gar nicht mehr klarkommen. Das ist eine Empfehlung von mir. Und ja, man muss selber so ein bisschen dann auch schauen, was will ich machen? Ja, will ich in diese Sportrichtung gehen? Will ich mehr das Klassische machen? Und sich da halt einfach mal auch das Ganze angucken. Ja, vielleicht muss man für sich selber entscheiden. Ich bin ja direkter Schüler vom Soke in Tokio. Ja, ich habe direkte Anbindung nach Japan. Bei uns kommt jedes Jahr jemand aus Japan. Wir fliegen dahin und trainieren, ne? Oder ob ich dann halt eben sage, nee, mir reicht das, wenn ich jetzt hier jemand aus Deutschland habe. Das kann man sich vorher auch nochmal überlegen, wie tief will ich da einsteigen. Ne? Und ja, das wären so
Ja, ist doch
die
eine, ist doch eine,
Empfehlungen.
ist doch eine sehr wertvolle Empfehlung. Choreo-Schulen, das heißt, wenn ihr irgendwelche Absichten habt, die Schwertkunst zu lernen, sei es japanische, dann, ja, so wie Mario sagt, blickt mal im Internet und macht euch mal ein bisschen schlau über diese Choreo-Schulen, dann seid ihr, denke ich mal, auch auf der sicheren Seite. Das Gleiche war damals auch beim Kendo, da wurde mir ja auch geraten, man soll dann Schulen googeln, die im Kendo-Verband angehören und nicht irgendwelche Schulen, die sich Kendo nennen, ne? Damit man auch auf der sicheren Seite ist. Meine Empfehlung, ich hab sogar zwei Empfehlungen, die ist mir gerade spontan eingefallen.
Ja, ich hätte gleich auch noch eine, oder? Dann
ja, leg mal gut. Ja. Und zwar ist meine, da machen wir im Wechsel, meine Empfehlung sogar passend zu dem Thema, der Roman Musashi von Eiji Yoshikawa. Knapp 800 Seiten, also ist nicht mal eben so am Wochenende weggelesen. Es ist ein fiktiver Roman, es ist ein sehr schöner, ich bin noch nicht komplett durch, bin jetzt so, ja, ich sag mal so kurz vor der Hälfte. Es ist, so wie ich mitbekommen habe, auch noch ab und zu mal ein bisschen schwer, diesen Roman irgendwo zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich habe mir sagen lassen, dass das ganze Buch nur auf das Ende hinarbeitet. Das heißt, ich bin extrem gespannt, wie der Roman endet. Für die, die Musashi nicht kennen, muss ich, glaube ich, nichts sagen. Googelt ihn. Wir hatten denn das Thema aber auch hier in dem Podcast schon mehrmals. Miyamoto Musashi müsste eigentlich jeder kennen, der sich mit der Schwertkunst so ein bisschen befasst. Deswegen meine Empfehlung, Eiji Yoshikawa, so heißt der Autor mit dem Roman Musashi und so nennt sich der Roman. Das ist meine Empfehlung.
Ja, ich kann da auch noch mal eine Buchempfehlung geben, und zwar das Buch Der Fünf Ringe von Miyamoto Musashi und das Hagakure von Tsunemoto Yamamoto, so heißt er, glaube ich. Ja. Ja, das ist also quasi ein Benimmbuch für Samurai, wobei man vieles in das heutige Leben noch ableiten kann. Ja, sehr interessant auch mal zu lesen. Ja, dann vielleicht noch mal was in eigener Sache, wenn ich das noch sagen darf. Ich habe ja auch so Schwierigkeiten gehabt, weil Jaido so schwierig ist zu finden oder so. Es gibt ja nicht so viele original alte Schulen. Ich habe irgendwann in der Corona-Zeit die Jaido-Akademie, so nennt man das ja heute, gemacht. Und da gibt es halt bei mir auch ein Training, was sich zusammensetzt aus einmal im Monat Korrekturtraining, Lernvideos und Buch. Und wichtig dabei ist natürlich die Korrektur einmal im Monat. Und dann kann man halt eben das auch aus der Ferne trainieren, wenn man die Räumlichkeiten hat und bereit ist, sich natürlich auch das entsprechende Material oder Equipment dafür zu kaufen. Ne? Ja, Möglichkeiten bestehen.
Das habe ich, glaube ich, auf eurer Seite gelesen. Das Ganze geht dann online, ne?
Genau. Das geht online und dann, wie gesagt, wichtig ist das Korrekturtraining einmal im Monat. Das ist immer am ersten Samstag vom Monat und dazu gibt es noch ein Buch. Natürlich ist es nicht so, wie wenn ich im Dojo trainiere. Da brauchen wir auch gar nicht drüber reden, aber es ist eine Möglichkeit.
Ja, ne? Finde ich auch sehr gut. Ich habe es auch gesehen und ich werde das Ganze auch hier in den Shownotes markieren. Das heißt, wenn ihr da Interesse dran habt, klickt einfach auf die Empfehlung, die wir hier so reingestellt haben. Und meine letzte Empfehlung ist eigentlich komplett fernab von der asiatischen Kampfkunst oder von der Kampfsportart. Und zwar ist diese Dokumentation auf Netflix. Und diese Dokumentation habe ich irgendwann vor einem Jahr gesehen und musste letztens nochmal drüber stolpern und musste nochmal eingestehen und nochmal so drüber nachdenken, wie faszinierend diese Dokumentation ist und vor allem, wie faszinierend dieser Mensch ist. Und zwar geht diese Dokumentation über Michael Jordan. Jeder kennt ihn, den Basketballspieler. Die Dokumentation The Last Dance. Guckt sie euch an, wenn ihr irgendwie, ja, weiß ich nicht, Sportler seid oder ihr wollt mal sehen, was wirklich ein Profiathlet ausmacht und was es wirklich heißt, nicht aufzugeben und aus sich herauszuwachsen. Also da muss man noch nicht mal irgendwie ein Basketballfan sein oder ein Sportfan. Allein zu sehen, was dieser Mensch vollbracht hat und wie er es vollbracht hat, lohnt sich. Sehr, sehr schön gemacht, die Dokumentation, für die, die sie noch nicht gesehen haben. Also ich bin kurz davor, sie mir ein zweites Mal anzugucken, aber die Zeit lässt das momentan nicht zu. Deswegen meine Empfehlung, The Last Dance, auf Netflix. Hast du die schon gesehen oder darüber was gehört?
Nee, also ich habe es mal gehört, aber gesehen noch nicht. Ich muss auch ganz ehrlich zugestehen, ich habe kein Netflix.
Okay, ja, dann kannst du es auch nicht sehen. Ja. Also es zeigt schon, was für ein Top-Athlet er war und wie er dazu geworden ist und was er alles getan hat, um so weit zu kommen, weil er ist ja wirklich einer der größten Sportler weltweit und es ist unfassbar, was er da alles Also ich kann es gar nicht in Worte fassen, man muss sich diese Dokumentation geben. Es gibt ein klassisches Beispiel in dieser Dokumentation, ist jetzt kein Spoiler. Da steht er vor der Meisterschaft oder ich glaube ein finales Spiel und die sind dann in die Stadt gereist und sind dann abends noch auf dem Hotelzimmer und kriegen plötzlich Hunger auf eine Pizza und dann bestellen sie sich eine Pizza und der Pizzabote aus der Stadt ist natürlich der Fan der anderen Mannschaft. Und so wie es jetzt da in der Dokumentation so ein bisschen berichtet worden ist, liefern die ihm die Pizza, aber die Pizza war nicht gut. Das heißt, er wird mitten in der Nacht wach und hat eine Magen-Darm-Geschichte. Ich weiß nicht, ob Salmonellen auch mitbefallen waren und kotzt sich quasi die Seele aus dem Leib. Was ihn dann jetzt ausmacht, im Gegensatz zu anderen Sportlern, ist, dass er mit diesem Status, also mit einer Magen-Darm-Sache, trotzdem das Spiel antritt und scoret und gewinnt auch noch. Also diesen Willen zu siegen, dass ihn sowas auch noch nicht mal irgendwie fernab gehalten hat, weil jeder kennt, eine Magen-Darm-Sache ist nicht wunderschön. Jeder sagt sofort, ich bleibe erstmal zu Hause. Nee, er hat dann Hardcore nochmal ein Basketballspiel gemacht und das Ganze auch noch gewonnen. Also Hut ab vor solchen Leistungen. Und die Dokumentation zeigt dann so, dass die ganzen Sachen auf, die er gehen musste, die ganzen Hürden, die ganzen Erfolge, und es ist wirklich wunderschön zu sehen. Also, wie gesagt, man muss kein Basketballfan sein oder ein Fan von Michael Jordan, aber das schätzt man schon wert, was diese Menschen da leisten und warum sie die größten Sportler der Welt genannt werden. Ne?
So, eine Empfehlung hätte ich auch noch an alle. Das heißt, hier kann ich auch zum Beispiel als Beispiel meine Jaido Akademie nehmen. Es gibt auch andere Anbieter, die sowas anbieten. Guckt nicht auf den billigen Warenkorb, guckt aufs große Ganze, wo man halt einen guten, soliden Unterricht bekommt und nicht in irgendwelche ja, Kaufkörbe irgendwas lädt. Und schaut nicht so unbedingt immer auf die Dane. Es gibt so Unterschiede in den Danen oder auch selbst schaut auf Erfahrung von einem Lehrer. Wie lange macht er das? Ja? Und wie stellt er sich dar? Ist es ein Poser? Ist es kein Poser? Solche Sachen. Da muss man einfach mal drauf achten und dann findet man auch einen guten Lehrer.
Also ich sage jetzt mal im Jaido, wenn sich da jemand hinstellt und so ein bisschen post, also ich glaube, wenn man jetzt diese Folge gehört hat, da weiß, glaube ich, auch ein Laie, dass es sich nicht schickt, in der japanischen Kampf- oder Schwertkampfkunst da zu posen. Ne? Da müssten eigentlich, glaube ich, alle Warnglocken angehen, sage ich jetzt
Ja,
mal, oder?
absolut.
Aber ich finde es interessant, dass es das auch bei euch gibt. Also in der Selbstverteidigung gibt es ja eine Menge von diesen Nasen, aber dass
Ja,
es beim Jaido auch so geht.
es gibt ja auch verschiedene Verbände, sage ich mal, und da ist es bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger.
Eieiei.
Sag ich mal, ich habe ja auch vorher mal woanders trainiert und habe da meine Erfahrungen sammeln können und
Ja.
ja. Und ich versuche halt immer ganz gut den Spagat zu finden. Bei neuen Medien wie Instagram und Facebook, ja, dass ich da einen Spagat finde, für die Leute ein bisschen zu motivieren in den neuen Medien, aber doch nicht zu viel, ja, zu
Ja.
machen. Aber es gibt, wie gesagt, da gibt es halt Unterschiede.
Ja, und vor allem
Ja.
es gibt die Pappnasen überall.
Ja,
Finde ich
das
gut.
ist überall, ja.
Also nicht die Pappnasen, sondern deine Empfehlung.
Ja.
Aber ich denke mal, die treuen Zuhörer oder Zuhörerinnen, dass die schon langsam im Gespür haben, hoffe ich zumindest. Naja, ansonsten kann ich jetzt auch noch mal anteasern, darüber wird es auch noch mal eine Investigativfolge geben, die ist gerade in Mache im Schnitt. Und da werden wir eine Menge über solche Menschen sprechen.
Ja.
Mario, ich
Okay.
bedanke mich, dass du dir
Ja,
die Zeit
ich.
genommen hast. Wir hatten am Anfang so leichte Internetprobleme. Ihr wisst, wir wohnen in Deutschland. Aber es hat jetzt zum Ende geklappt und wir haben gut eine Stunde aufgenommen.
Ja, prima.
Ja?
Ich freue mich. Vielen Dank, dass ich hier bei dir sein durfte und vielleicht auch viele ein bisschen inspirieren kann, vielleicht auch mal mit so einer selteneren Kampfkunst einfach mal zu liebäugeln und ihr vielleicht aufgrund hier unserer Empfehlung vielleicht auch ein gutes Dojo findet, ne? Und
Genau.
ansonsten wünsche ich allen alles Gute.
Mario, ich danke dir, dass du mein Gast warst. Und für diejenigen, die sich wirklich da mehr interessieren über Jaido, ich habe natürlich die Webseite und alle möglichen Kontaktinformationen, wie ihr über an Jaido kommt oder wie ihr den Mario kontaktieren könnt, hier unten in der Shownotes reingeschrieben. Da könnt ihr einfach draufklicken könnt ihr euch einfach mal so ein bisschen schlau machen, auch über die ganzen Empfehlungen, die wir gerade rausgehauen haben. Waren ja heute eine Menge. Und ich bedanke mich bei allen Leuten, die eingeschaltet zugehört haben. Bleibt gesund, bleibt sicher, je nachdem, wann und wo ihr diese Folge hört. Morgens, mittags, abends, nachts. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur gewohnten Zeit. Bis dahin, ciao.
Ciao, vielen Dank.